orthodoxen Rabbi, der leidenschaftlicher Golfspieler war, hat sich Gedanken gemacht zum Sabbat. Und zwar hat er gemerkt, dass der einzige Tag in der Woche, wo er eigentlich könnte Golf spielen, ist der Sabbat, an dem hat er am meisten Zeit. Und ihm ist dann die Idee gekommen, er könnte ja 200 Kilometer weiter weggehen auf dem Golfplatz, den ihn niemand kennt. Gedacht, getan, er fährt dort her, wunderschönes Wetter, packt seine Sachen aus und geht auf den Golfplatz. Da rennt ein Engel zu Gott und sagt, schau mal, der Rabbi, er wird jetzt ein bald Sabbatgebot verstoßen. Greif ein, mach etwas, verpasse ihm einen Denkzettel. Gott ist ganz ruhig und sagt, das habe ich schon im Griff. Mach dir keine Sorgen, ich werde ihm schon einen Denkzettel verpassen. Der Rabbi fängt an Golf spielen. Erster Ball, erster Schlag, tack, direkt ins Loch. Zweiter Ball, wieder wunderbarer Schlag. Der Ball fliegt, ideale Fluglinie, senkt sich, pop, 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 wieder direkt ins Loch. Wow, wow, der Rabbi, der flippt aus, wow, bin ich heute gut, so gut bin ich noch nie gewesen. Der dritte Ball, er schlägt wieder, das Mal über den See, über eine Hecke, tak, 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 direkt ins Loch. Wow, jetzt reißt der Rabbi seine Hände in die Höhe, jubelt, oh, ein Wunder, wow, bin ich gut. Da rennt der Engel wieder zu Gott und sagt, jetzt, was machst du? Dem gelingt ja alles, du hast es total außer Kontrolle verloren. Wo ist der Denkzettel, den du gesagt hast, den verpasst du ihm. Da schmunzelt Gott und sagt, ja warte jetzt nur, im Moment triumphiert er noch über sein gutes Golfspiel. Aber das Problem ist, er darf es ja niemandem erzählen. Wie viel Mal bist du vielleicht in der Gefahr, jemandem einen Denkzettel zu verteilen? Jetzt vielleicht in der Corona-Zeit, sagst du, ja, die halten sich nicht dran oder das ist nicht korrekt. Oder wo möchtest du vielleicht wie der Engel zu Gott gehen und sagen, hey, schau mal, der oder diese, wie die sich verhalten, das kann ja nicht gut sein, oder da musst du etwas machen, da müsstest du doch hier eingreifen. Eigentlich verhalte ich mich doch richtig, oder ich glaube richtig, eigentlich müsstest du doch mich mehr segnen. Wie oft sind wir da in der Gefahr? Wie schnell sind wir im Denkzettel verteilen? Der Sabbat ist heute das Thema in der Vertiefung aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Der Sabbat als Ruhetag, eine geniale Erfindung von unserem Schöpfer, für uns Menschen. Das Volk Israel hat sich damals mit ganz verschiedenen oder ganz eigentlich wenige, aber markante Unterschiede, zu den anderen Völkern, die damals um sie herum gelebt haben. Und ein markanter Unterschied war, dass das Volk Israel das einzige Volk war, wo einen Ruhetag gekannt hat. Das haben die anderen Völker nicht gekannt damals. Und in der Weltgeschichte, dann auch später, hat es verschiedene Zivilisationen gegeben und auch Nationen, die ja an diesem Ruhetag oder am Sonntag ja experimentiert haben. Die einen haben wollten ganz abschaffen, andere haben mal auf 7 Tage ausgedehnt, also dass man 9 Tage arbeiten tut und der 10. Tag der Sonntag ist. Und alles ist eigentlich in der kürzesten Zeit kläglich gescheitert, weil die Menschen ausgebeutet worden sind oder die Menschen kaputt gegangen sind. Und das zeigt etwas von dieser Genialität, die Gott, der Schöpfer, eben hat, in dem, dass er uns Regeln gibt, nicht um uns einschränken, sondern eigentlich um unsere Lebensqualität zu sichern, zum Schutz von uns Menschen selber. Darum auch das Sabbatgebot. Ein guter Theologe, der sich in den Sprachen auch gut auskennt, hat einmal gesagt, das Wort Gebot, wie das übersetzt ist vom Hebräischen ins Deutsche, ist eigentlich wirklich unglücklich. Eigentlich müsste man dem Weisung sagen. 10 Weisungen oder 10 Weisheiten. Das wäre viel treffender, wenn man die hebräische Sprache kennt. Also die 10 Gebote sind eigentlich 10 Weisheiten zur erfolgreichen Lebensgestaltung. Und der Ruhetag, der Sabbat, ist verankert in der Schöpfungsgeschichte. Gott hat 6 Tage geschaffen und dann hat er am 7. Tag einen Ruhetag eingeleitet. Der Sabbat ist ein Teil der 10 Gebote. Wir können das nachlesen im 2. Mose 20. Dort werden uns 3 Verse beschrieben, wo über den Sabbat beschrieben, für was der Sabbat gut ist. Und der Kern ist dort: 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag. Also es geht da um den 7. Tag, ob das jetzt der Samstag ist, der Sabbat ist, ob der Sonntag ist, spielt da nicht so eine Rolle. Es geht um das Prinzip von einem Tag in der Woche als Ruhetag. Und dann heisst es wieder, der mir, dem Herrn, deinem Gott gehört. Also was Gott gehört, ist heilig. Klar, wenn wir ins Neue Testament übergehen, dann wissen wir, 7 Tage gehört Gott. Die ganze Zeit gehört Gott. Nicht nur ein Tag. Das ist vielleicht eine Steigerung vom 1. zum 2. Bund. Und damals haben Schriftgelehrte ganze 365 Verbote und 248 Gebote noch hinzu, zu den 10 Geboten, hinzu definiert, um das Zusammenleben im Alltag zu regeln. Mir kommt das fast ein bisschen vor, wie jetzt die Corona, die Schutzmassnahmen für jeden Verein, für jedes Verhalten fast, gibt es bestimmte Regeln und das sollte man und dieses sollte man vermeiden und auf das sollte man noch achten. Was passiert, wenn so viele Regeln plötzlich aufgebaut werden? Regeln einhalten, sich korrekt verhalten, alles richtig machen, das hat eine hohe Aufmerksamkeit bekommen. Ja, so hohe, dass Beziehung darunter gelitten hat. Das sagt ja eigentlich auch Jesus, dass man nicht kann 2 Herren dienen kann. Entweder tut man ihm dienen oder jemand anderem. Und so ist es auch mit dem Regelwerk. Man kann nicht das Regelwerk beachten und das an oberster Stelle haben und gleichzeitig Beziehung pflegen. Entweder hast du Beziehung, dann lebt Beziehung oder dann halt ins Regelwerk ein. Auch wenn es natürlich ist, dass man gewisse Regeln muss einhalten muss, auch in einer Beziehung, das ist ja klar, von dem rede ich jetzt gar nicht. Aber wenn auch 2 Perfektionisten sich treffen und sich verlieben und eine Beziehung eingehen und die oberste Maxime ist, sich richtig korrekt zu verhalten, dann wird irgendwann mal ihre Liebe geopfert werden. Genau dem Regelwerk, dem Verhaltenskodex, wo sie über alles stellen. Und das ist damals auch so passiert, dass der Sabbat nachher so ein Gewicht bekommen hat, oder das Einhalten vom Sabbat, dass das Ziel vom Sabbat, dass man sich erholen kann, dass man sich entspannen kann, dass man relaxen kann, dass das gar nicht mehr zum Zug ist, sondern dass der Mensch zum Sklave geworden ist, und hat müssen darauf achten, ganz peinlich genau, was darf ich und was darf ich jetzt nicht. Anstelle von der Beziehung zu Gott, wo ja, zu der wir geschaffen sind, die auf Freundschaft beruht, auf gegenseitigem Vertrauen beruht, wo es Gehen und es Nähen ist, ist ein Regelwerk entstanden, ein Verhaltenskodex, und wo man hat müssen einhalten als guter Israelit oder als guter Jude, oder wenn ich das übertrage, vielleicht auch als guter Christ. Damals haben wir das absolut gut gemeint. Auch heute meinen das alle noch ganz gut. Aber es ist eigentlich etwas, was uns von der Beziehung zu Jesus abhalten tut. Damals hat es eine Lehrgruppe gegeben unter den Juden, die gesagt haben, wenn alle würden, alle, das ganze Volk, jeder Einzelne würde zweimal hintereinander den Sabbat einhalten, dann würde der Messias wieder zurückkommen. Auf den ja heute die Juden immer noch warten. Stell dir mal vor, der Druck, der da entstanden ist, oder auch heute noch ist, wenn wir die Regeln einhalten, wenn wir alles erfüllen, wenn wir so gut sind, dass sich alle daran halten, dann kommt er zurück. Und wenn nicht, dann ist irgendjemand schuldig. Und dann muss man dem nachgehen und die zurechtweisen. Und dann steht so ein grosser Zorn, so eine grosse Wut, ein unguter Glauben, wo die Beziehung zu Gott in den Hintergrund rückt. Was sagt das uns heute? Sei das jetzt auf den Sabbat, auf den Ruhetag bezogen oder auf andere Themen, wo wir vielleicht herausgefordert sind. Du und ich, wir sind auch anfällig, dass wir wie Schriftgelehrte werden. Und meinen, dass wenn wir ein Regelwerk einhalten, dass dann Gott doch irgendwie uns mehr soll segnen oder müsste segnen. Oder dass wir seine Aufmerksamkeit, seine Liebe könnten so auch bekommen. Oder mehr könnten davon bekommen. Ich möchte vier Menschengruppen jetzt noch aufzählen zum Schluss. Und zu einer gehörst du ganz bestimmt auch. Vier Menschengruppen, die so ein bisschen in der Gefahr sind. Eben, das Regelwerk voranzustellen und Beziehung zu Jesus zu vernachlässigen. Auch wenn man natürlich sagt, ja für die Beziehung mache ich die Regeln. Aber wo man eigentlich am Ziel vorbeischiesst. Da gibt es einmal die erste Gruppe, das sind so die unsicheren Menschen oder vielleicht sind das Christen, die auch noch jung im Glauben sind und anfällig sind auch auf so gewisse Mechanismen, wo man sagt, ja, ich tue Regeln aufstellen, damit meine Beziehung zu Jesus kann, sich vertiefen. Und man macht sich selber Regeln oder Sachen, wo man sich aufbinden tut. Ich kenne das selber aus meinem Leben auch, aus meiner Jugendzeit, wo ich gesagt habe, ja, wenn man 30 Minuten Bibel liest, dann ist der Tag gesegnet, oder? Dann kann ich eigentlich nachher machen, was ich will. Da ist jetzt Gott mit mir. Oder wenn ich so und so viel betet habe. Natürlich ist es gut, Bibel lesen und beten, aber da zielen wir genau eben an Gott, an der Beziehung vorbei. Ihm geht es ja darum, dass er mit uns den ganzen Tag kann mit dabei sein und uns kann begleiten und führen. Eine zweite Gruppe sind Perfektionisten. Also wenn du sowieso in deinem Leben eher veranlagt bist, als zum Perfektionist zu sein, dann wirst du es auch automatisch übertragen auf dein Glaubensleben. Und die Leute sind in der Gefahr, das Segen von Gott abhängig zu machen vom rechten Verhalten und von der rechten Lehre. Das ist ja wohl auch etwas, was ich gehört habe in den letzten 20 Jahren. Wenn wir die rechte Lehre haben, dann wird Gott uns segnen, dann wird die Gemeinde wachsen. Oder wenn wir die rechten Evangelisten haben, dann werden die Menschen zum Glauben kommen. Oder wenn man sich recht bekehrt, der hat sich vielleicht noch nicht ganz richtig entschieden für Jesus. Und wenn man das alles einhalten würde, dann würde der Erweckung kommen. Das erinnert mich ganz stark an die Schriftgelehrten zu der damaligen Zeit, wo Jesus da eben über das Sabbatgebot gelehrt hat. Also wenn man den rechten Glauben hätte, die rechte Gemeindeordnung oder den rechten Gottesdienstablauf, der ist jetzt ja ein bisschen aufgeweicht worden durch Corona. Da merken wir, da gibt es verschiedene Formen auch von Gottesdienst. Und wir sind nicht mehr irgendwie an eine bestimmte Form oder einen Ablauf gebunden. Aber da merken wir, wie eben gerade wir anfällig sind. Und das ist gefährlich, so zu denken. Die dritte Gruppe sind so die leistungsorientierten Menschen. Zu denen zähle ich mich selber auch. Da fühle ich mich ziemlich wohl bei denen. Und das spricht mich auch an. Die sind immer in der Gefahr, auf Tätigkeit, auf den Aktivismus den Schwerpunkt zu legen. Ja, der Glaube muss ja tätig werden. Der zeigt sich ja dann in der Tat. Ja, Amen, natürlich. Darum müssen wir handeln. Und weil ich handle, weil ich den Auftrag sehe, um etwas zu tun, müsste doch der andere auch handeln. Müsste doch die auch mal etwas tun. Das ist dann meine Schlussfolgerung. Und dann steht Druck, oder? Die mühen oder müssten. Ich tue auch. Das ist das leistungsorientierte, gesetzmäßige Denken, wo wir auch in der Gefahr sind, auch heute noch so zu denken. Eigentlich gleich wie die Schriftgelehrten damals. Und die letzte Gruppe sind Christen, die schon länger im Glauben sind. Achtung! Die schon lange im Glauben sind. Ja, die vielleicht gläubig aufgewachsen sind. So wie ich auch. Eine gute Illustration finden wir in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, mit den zwei verlorenen Söhnen. Lukas 15, Vers 28. Dort wird das so auf, kommt das auf die, wird das so, eigentlich so, die Spitze so klar von dem verlorenen, von dem zweiten oder vom älteren Bruder, ja, von dem ersten Sohn, der genauso eigentlich verloren war im Herzen. Obwohl er alles richtig gemacht hat, bis der Herr richtig sich verhalten hat gegenüber dem Vater. Aber dort lesen wir, der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Wo der Vater da Party schmeißt, das Kalb schlachtladend, alles Mögliche herschleppt, weil er so Freude hat über seinen Sohn, der verloren war und wieder zurückgekommen ist, da haut es dem älteren Sohn den Nucki aus und sagt, nein, das kann doch nicht sein, ich habe mich immer richtig verhalten und für mich gibt es keine Party. Und er ist wütig geworden und wäre am liebsten weggegangen. Da merkt man auch etwas von einer ungeheuren Hartherzigkeit und Gesetzlichkeit, dass man mit dieser Barmherzigkeit nicht umgehen kann, wo Gott hat und wo Gott ist. Und mit dieser Liebe, die er verschwendet an Menschen, wo wir vielleicht sagen, denen sollte man zuerst mal links und rechts eins an die Ohren schlagen. Und da kommt Gottes Liebe rein und vergibt, heilt, verbindet, stellt wieder her. Und da haben wir plötzlich Mühe. Und sagen, hey, wir wissen doch, wie es läuft in unserer Gemeinde. Wir haben uns da immer verhalten, wir haben uns investiert in das und so muss es weiterlaufen. Das sind die Christen, die eben schon lange im Glauben sind. Und da sind wir herausgefordert, barmherzig zu sein. Ist eigentlich schlimm, wenn man so muss reagieren wie da der ältere Bruder. Überleg dir, zu welcher Gruppe gehörst du? Wo bist du anfällig? Und wo hast du Schlagseiten? Eigentlich so Krücken, die du dir baust und auf die du pochen tust, wo du vermittelst auch anderen Menschen, dir selber, aber auch anderen, das weitergibst und dabei Beziehung zum Vater zu kurz kommt. Prüf dich selber. Ich wünsche dir viel Selbsterkenntnis und Gottes Segen.
Du glaubst an mich, hast mir was zu und vor.